Jünger schon unterwegs, um mehr von Gott zu erfahren. Und dann hat er das festgestellt, das ist er. Und als er das feststellte, da sagt Jesus, ja wunderbar, mit dir fangen wir an. Ich will meine Gemeinde bauen, weltweit. Und ja, Widerstände werden sie nicht aufhalten können. Ja, ich habe heute schon Osh und Chorlu erwähnt. Und wer Osh und Chorlu erwähnt, darf Detmold nicht unerwähnt lassen. Ja, will Gott auch, dass wir als Gemeinde unsere Ressourcen teilen und an Gemeindegründung denken, vielleicht auch nicht ganz so weit weg, sondern hier in unserem Umfeld. Am Freitag hatte ich jemand bei uns im Büro. Er kommt aus Nürnberg, hat vor 15 Jahren dort eine Gemeinde angefangen, ist jetzt nach Treuchtlingen gezogen. Niemand von uns kennt Treuchtlingen oder kennt jemand Treuchtlingen? Nee, niemand. Aber wie Gott legt es diesem Bruder aufs Herz, seiner Familie, die sind umgezogen, haben dort ein Haus gekauft, haben ein bisschen recherchiert und jetzt kommen die und sagen, wir möchten nur noch in Teilzeit arbeiten und in Teilzeit Gemeindegründung machen und unser Gebet ist 10 Standorte in 10 Jahren mit je 20 Bekehrten, sagte er, mit 20 neuen Gemeindemitgliedern an 10 Standorten. Also nicht jemand, der einfach eine Schnapsidee hat, er hat sich schon 15 Jahre für so etwas verwendet und macht jetzt einen großen Schritt. Er sagt, wir haben dort 4 eingesegnete Brüder und das läuft auch ohne uns, wir können weiterziehen. Ja, vielleicht wird Gott uns auch sagen, Paulus und Barnabas müsst ihr jetzt ziehen lassen, also weiter loslegen und an Gemeindegründung denken. Aber angefangen hat das eben bei Petrus. Und wir sehen bei Petrus, dass Gott ihn annimmt, auch nach seinen persönlichen Rückschlägen, auch nachdem er sich von Jesus an einem entscheidenden Tag losgesagt hatte. Wie kann das sein? Wie passt das, dass Gott diesen Petrus gebraucht? Ja, gelegentlich spürt jeder von uns die Einladung und den Impuls, dass wir Gott unser Leben stärker öffnen, dass wir uns sogar vielleicht unser Leben ihm übergeben. Unser Problem ist, wir möchten dann am liebsten ihm das Leben geben, wie wir uns gerne sehen würden, irgendein Leben ihm geben, das ihm gefallen würde, weil wir mit dem Leben, das wir haben, nicht gerne herausrücken. Aber bei Petrus sehen wir, dass er bei Jesus landet mit dem Leben, das er hat. Und wir sehen das auch bei anderen Leuten in ihren Geschichten. Jesus kennt uns am Ende besser, als wir uns selber kennen. Wir können ihn mit nichts überraschen oder enttäuschen. Und wenn wir das Leben ihm geben, das wir haben, dann macht er etwas daraus. Bei Petrus, gleich sind wir auch bei unserem Text in der Apostelgeschichte, sehen wir, 30 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, lebt Petrus weiter mit Jesus jeden Tag. Er erinnert sich nicht nur an ihn, sondern er predigt ihn, redet über ihn und redet in seinem Namen. Im Laufe von vielen Jahren, aber eben dann auch in seinen Briefen merken wir das. Was hat er denn von Jesus zu sagen, 30 Jahre nachdem Jesus auferstanden ist und bei der Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist? Und da lesen wir, ich habe es mir auch ausgedruckt, auch Christus hat ja für euch gelitten. Er schreibt das an Leidende, Sklaven und Diener. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Und jetzt die Beschreibung von Jesus. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Das schätzt Petrus an Jesus. Und Petrus ist begegnet uns am Anfang der Geschichte, seiner Geschichte immer als sehr impulsiv. Aber auf einmal merken wir, dass er reflektiert ist, dass er konsequent handelt, dass er echte Glaubensschritte unternimmt und dass er hellhörig ist. Jetzt ist das natürlich hier sehr klein gedruckt. Das werden nicht alle lesen können. Aber wir werden in einem Text noch etwas stehen bleiben, der wird wieder etwas größer sein. Also das lese ich jetzt einmal von diesem Petrus, was ihm da unterwegs begegnet. Und die Geschichte beginnt, wie manche Geschichten, aufgeschrieben von dem Arzt Lukas. Jemand, der mit Paulus unterwegs war, einer der ersten in der Gemeinde. Eines Tages stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Es war gegen 3 Uhr zur Stunde des Nachmittagsgebets. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Mutterleib an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und das ganze Volk strömte zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Es geht noch weiter. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Männer Israels, warum seid ihr so überrascht? Was seht ihr uns so erstaunt an? Denkt ihr vielleicht, wir hätten es mit unserer Kraft oder unserer Frömmigkeit zustande gebracht, dass er hier gehen kann? Nein, es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auf diese Weise seinen Beauftragten Jesus verherrlicht hat. Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Ihr habt ihn preisgegeben, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Wir sind Zeugen davon. Und dieser Mann hier, den ihr ja kennt und vor euch seht, ist durch den Glauben an den Namen von Jesus wieder zur Kraft gekommen. Der Glaube, den Jesus geschenkt hat, hat ihn gesund gemacht, wie ihr alle sehen könnt. Ja, das ist eine Begegnung für einen Petrus. Wäre auch für uns eine gewaltige Begegnung. War er darauf vorbereitet? Hatte er die richtigen Reaktionen? Die Predigt, die Petrus hier hält, die ist der Predigt ziemlich ähnlich, die er an Pfingsten hielt. Und diese Predigt hier, die ich gerade angefangen habe zu lesen, geht noch bis zum Ende des 3. Kapitels und auch das ganze 4. Kapitel in der Apostelgeschichte hat noch mit dieser Predigt und den Ergebnissen zu tun. Die wurde am Ende unterbrochen. Aber ich bleibe an dieser Stelle stehen, um zu sehen, was Petrus über Jesus zu sagen hat und was er im Namen von Jesus zu sagen hat. Die Leute sind zusammengekommen, weil ein Wunder geschehen war. Und das war, da gab es keine Kanzel, das war eine Predigt aus dem Stegreif. Aber es war nicht in irgendeinem Eck, da waren tausende Leute im Tempel. Und so hörten ganz viele das, was Petrus mitteilen wollte. Und er sagt zuerst, ja, 4, 5 Dinge über Jesus. Er sagt von Jesus, er war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er sagt damit, wir reden hier von unserem Gott, mit euch, von eurem Gott reden wir, der auf diese Weise seinen Beauftragten, Jesus, verherrlicht hat. Dieses Wort Beauftragter wird auch als Knecht oder Sklave, Diener übersetzt, unterschiedlich. Und worauf bezieht sich Petrus hier? Wir lesen das in Jesaja 52. Seht, mein Diener wird erfolgreich sein. Er wird sich erheben, wird emporgetragen und zu höchsten Ehren gelangen. Da bezieht sich Petrus drauf und sagt, er hat diesen Jesus, seinen Diener von Jesaja 52, verherrlicht vor uns, zu höchsten Ehren gebracht. Er spricht von ihm als dem Heiligen und Gerechten. Dabei wurde er doch verurteilt als Gotteslästerer, als einer, der sich anmaßt, König zu sein. Dann spricht er von ihm als dem Urheber des Lebens. Wir wissen, dass nichts geschaffen ist ohne Jesus. Er ist die Mitte des Lebens, der Anfang auch unseres Lebens. Und Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Gott hat ihn bestätigt. Gott hat gesagt, der Tod ist nicht mächtiger als das Leben und sah in Jesus den Ersten, der auferstanden ist. Dinge, die Petrus zunächst über Jesus sagt. Was hat er jetzt den Leuten zu sagen? Er ist doch ein Geprügelter. Er ist doch unter Druck. Jesus musste doch sein Leben lassen. Petrus ist doch einer derjenigen, die sich von Jesus nicht bloß lossagten, sondern er sagte, ich habe ihn nie gekannt, nie gehört, ich gehöre hier nicht dazu. Und hier steht er mutig vor 1000 Leuten, die sicher auch gut und gerne ein Mob sein könnten oder werden könnten, und sagt ein paar ganz mutige Dinge als Anklage. Er sagt, diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Pilatus ist ein Heide, ein Besatzer. Pilatus hat nichts mit dem Glauben der Hebräer zu tun, nichts mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ihr habt einen von uns an ihn ausgeliefert. Ihr habt ihn preisgegeben, sagt er. Ihr habt von diesem Heiligen und Gerechten nichts wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt gewollt, dass der Schöpfer dieser Erde, der Quell des Lebens, die Hoffnung des Lebens, dass er hingerichtet wird und stattdessen in euren Straßen, in euren Städten die Mörder unterwegs sind. Sagt, ihr habt einen Mörder in eure Straße geholt und den Geber des Lebens hinrichten lassen. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Ja, was kann man Schlimmeres tun, wenn man Leben sucht, ein erfülltes Leben, ein Leben mit Überfluss, als wenn man diesen Jesus zurückweist? Den Wunderrat, den Friedefürst, den Diener, den Erhöhten, der stärker ist als der Tod, der Liebe ist. Und so zeichnet Petrus hier seinen Zuhörern auf, dass sie eigentlich auf einem selbstmörderischen Weg unterwegs sind. Und er will natürlich sie zu etwas ganz anderem einladen. Aber bevor wir zu der Einladung kommen, hier doch noch das Wunder. Lass uns etwas an das Wunder denken. Weil beim Wunder war das ja so, dass nicht irgendetwas bei dem Bettler passiert war. Der wurde dort jeden Tag hingetragen, jeden Tag hingesetzt. Jeden Tag hoffte er, dass er genug zusammenbekommt an Almosen, dass er sein Leben meistern kann. Vielleicht hat er auch noch für jemanden zu sorgen gehabt. Und Johannes und auch Petrus waren sicher nicht zum ersten Mal in den Tempel gegangen durch dieses Tor und hatten den auch schon oft gesehen. Aber an diesem einen Tag ist etwas anderes. Und wir lesen, dass etwas bei Petrus passiert ist. Er sah ihn an. Er schaute hin. Wie genau heißt es da? Ja, auf einmal sind sie aufmerksam geworden auf ihn, in Vers 4. Und dann sagten sie zu ihm: Sieh uns an. Das, was sie gesehen haben, war die Erwartung, es gibt Geld. Aber im Herzen von Petrus passiert etwas. Er sagt im Namen von Jesus, vielleicht sollten wir für euch auch zu dem Text zurückgehen: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Vers 6. Das passiert im Herzen von Petrus. Nicht im Herzen, das ist nicht der Glaube des Gelähmten, auch nicht der Glaube des Johannes. Hier wird ein Impuls aufgenommen. Dies ist der Tag, dies ist der Augenblick. Jesus möchte hier etwas tun. Und der Glaube, der geweckt wird, ist nicht der Glaube, der geweckt wird in dem Bettler, sondern in Petrus. Durch seinen Namen passiert hier etwas. Die Wirkung Jesu durch das Leben von Petrus, durch die Worte von Petrus. Er spricht zuerst von Jesus, aber dann auch im Namen Jesus. Wie kann das bei uns passieren? Dass wir nicht nur von Jesus reden, sondern auch im Namen von Jesus. Ich denke, meistens passiert das zusammen. Warum würde es sich lohnen, von Jesus zu reden, wenn wir nichts im Namen Jesus zu sagen haben? Wenn wir nicht Beauftragte sind? Wenn wir nicht von Jesus herkommen? In dem Augenblick, wo wir anderen begegnen? Wenn wir nichts mitzuteilen haben, ja, dann haben wir immer noch unsere Religion, aber nicht den Heiligen Geist, nicht die Kraft, nicht den Mut. Und hatte Petrus hier die Heilungsgabe, tritt er hier als Heiler auf und das weist er ganz stark zu sich zurück. Die Leute dachten: Mensch, was haben wir jetzt für ein Geschenk hier? Ja, der kann einen Gelähmten laufen und springen lassen. Und Petrus sagt: Das ist weder eine Kraft, die mir zur Verfügung steht, und da denkt er an Zauberei, oder, sagt er, es ist auch nicht meine Religiosität, meine Frömmigkeit, die das möglich macht. Nicht mein rechtschaffener Wandel, nicht wie ich Gott beeindruckt habe durch meine Heiligkeit, das ist nicht aus mir. Aber aus Jesus ist es möglich. Der Name Jesus, das bedeutet auch die Gegenwart Jesus, die Realität Jesu. Sein Name steht für das, was er ist. Er wird sein Volk retten vor Sünden. Er wird kommen als Hirte für die Schafe, die verloren sind. Er wird helfen, haben wir heute gleich eingangs gehört. Petrus sagt: Ich habe die Worte gesagt, aber geheilt wurde er von Jesus. Es ist mein Anliegen und Gebet, dass wir eben nicht impulsiv auf Dinge zugehen und ja, auf etwas reagieren. Entschuldigung. Etwas unternehmen, sondern dass wir mit offenen Händen unterwegs sind, erwartungsvoll und voll, ja, voller Anbetung zu Jesus. Die Dinge, die Petrus zuerst über Jesus sagt, wer Jesus ist im sichtbaren und unsichtbaren Leben, wer er in der Geschichte ist. Und wenn er jetzt vor seinen Leuten steht und sagt, ihr habt das Leben zurückgedrängt, zurückgewiesen, ihr habt dazu beigetragen, ihr seid schuld daran, dass Jesus umgebracht wurde, hat er denn auch irgendetwas Gutes zu sagen zu seinen Leuten? Und da müsste jetzt auch diese Predigt länger sein, weil wir dann die ganze Predigt von Petrus lesen müssten. Aber er sagt in Vers 19, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt, damit eure Sünden ausgelöscht werden. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, den er für euch bestimmt hat, Jesus, den Messias. Er sagt, die einzige Lösung und die einzige Einladung, die ich für euch habe, ist, kehrt um, tut Buße, lasst eure Sünden auslöschen. Kommt endlich zu der Ruhe, zu dem Leben, nachdem ihr euch sehnt. Er wird die Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, der der Retter ist, Messias. Auch das vielfach belegt als Verheißung im Alten Testament, dass diese Zeit mal kommen wird, aber dass diese Ruhe nirgendwo zu finden ist, außer bei dem Geber des Lebens. Ich komme zum Abschluss. Hier lesen wir von einem Bekenntnis zu Jesus, wie Petrus Impulse vom Heiligen Geist aufnimmt, dadurch ein Wunder erlebt. Das Wunder ist kein Beweis für irgendetwas, aber ein Bezeugen dessen, was Jesus ist und kann. Er lässt sich leiten. Wir lassen uns leiten. Wir wollen hörend beten. Wir wollen hörend die Bibel lesen. Lasst uns mit dem Leben vor Gott treten, das wir haben. Mit etwas anderem können wir vor Gott nicht treten. Lasst uns mutig von Jesus und in seinem Namen reden. Lasst uns beten, dass wir Werkzeuge sind des Heils Gottes, seinen Frieden in die Welt tragen, seine Hoffnung. Und dass er zu der Anbetung kommt, wie er es wert ist. Lass uns beten. Wir stehen dazu auf. Jesus, wir beten dich an. Wir beten dich an als den erhöhten Herrn, aber auch als den Retter, der herunterkommt, ganz in unser Leben hinein. Danke, dass wir heute viel von dir hören können. Wir danken dir für den ganzen Lebensweg von Petrus, der auch zu dieser Predigt geführt hat, nach der dann Tausende Buße taten. Herr, wir bitten dich auch um Buße bei uns, um Umkehr, wo wir Umkehr nötig haben. Ich bitte dich als den Geber des Lebens, dass du allen begegnest, die dich nicht kennen, die sich aber nach dir sehnen, nach der Ruhe, nach dem Frieden, den du gibst, nach der Gerechtigkeit, nach der Heiligkeit, nach der Freude, nach Ewigem, nach Bleibenden. Segne uns bitte. Amen.
Ja, wir sind zum Abschluss unseres Gottesdienstes gekommen. Vielen Dank, Johann, auch für die Predigt. Wenn irgendjemand heute das Gefühl hat, dass er angesprochen ist und dass er eine Reaktion in welcher Form auch immer zeigen möchte, aber nicht genau weiß, wie, lade ich euch ein, sprecht uns an, thematisiert es. Wenn ihr im Herzen etwas habt, wo ihr merkt, das kann eigentlich nur von Gott gewesen sein, dann ignoriert das bitte nicht. Dann sprecht das an und lasst uns das, was Jesus uns heute angeboten hat, dass er uns nachgeht, dass er uns sucht. Und wenn du das so spürst und so empfindest, dann möchte ich dich zum Abschluss nochmal ermutigen, dass du darauf eine Reaktion zeigst. Jetzt gleich lade ich euch ein zu einer Tasse Kaffee.